Am 14. Oktober 2008 wird das Haus der Charlotte von Stein von der Stadt an Juan Javier Bofill verkauft. Der Preis 325.000 Euro. Der Bauherr verpflichtet sich, in den folgenden 3,5 Jahren bis Mitte 2012 das Haus für mindestens 1,5 Millionen zu sanieren. Mitte 2012, also vor einem Jahr, war noch nichts geschehen. Doch wurde ein Container vorgefahren. Abrissarbeiten begannen. War das der geforderte Baubeginn? Nein, dabei blieb es. In dem mit Schutt gefüllten Containerbehältnis suchte sich die eine oder andere Pflanze eine neue Heimat und schaffte es immerhin bis vor kurzem zu stattlicher Armlänge heranzuwachsen. So entstand vor dem Sanierungsobjekt ein Pflanzkübel. Was hatte das zu bedeuten? Waren denn die Verhältnisse schon so eng, dass es an Geld fehlte, um den Container zu bezahlen und abzutransportieren? Nichts von all dem. Aktuell ist kein Container mehr zu sehen. Wie man hört, sind währenddessen Vorarbeiten weitergegangen und abgeschlossen worden. In so einem alten Gebäude können tote Hunde vergraben sein, sprich, es kann Verzögerungen geben. Ein bauhistorisches Gutachten ist abgeschlossen worden, ebenso ein Holzgutachten und, was in dieser Branche nicht selbstverständlich ist, alles ist mit der Denkmalbehörde abgesprochen und die beteiligten sachverständigen Experten sind anstandslos bezahlt worden. Allen Unkenrufen zum Trotz, aufgrund nicht selbst zu verantwortender Gründe haben sich für unseren Bauherrn Juan Javier Bofill die Termine etwas verschoben. In Absprache mit der Stadt ist neuerdings erst bis Mitte 2014 die Frist für den Baubeginn verschoben worden. Widrige Umstände zeichnen sich sichtbar keine ab. Das ursprüngliche Konzept aus Herberge, Café und Museum mit Schwerpunkt auf Salvador Dalí nimmt zumindest planerisch Konturen an. Und es spricht nichts dagegen, dass es auch baulich umgesetzt werden wird. So, what? Ja, da wäre noch was. Nichts eigentlich Neues, es war schon von Anfang an drin, wie der Wurm in der Kirsche. Was will Salvador Dalí eigentlich in Weimar? Was hat er mit dieser Stadt zu tun? Ausgerechnet Salvador Dalí. Nicht, weil er Spanier ist, Gott behüte, nein. Aber hat Spanien nicht auch einen Pablo Picasso hervorgebracht? Oder wenn es denn schon Surrealismus sein soll, dann doch bitte lieber einen Juan Miró. Im Gegensatz dazu, diese allseits bekannten Uhren, die über die Tischkante fließen und diese hochbeinigen Elefanten. Da war vielleicht ein bisschen Psychoanalyse drin, Sigmund Freud und so. Mag ja damals ein Knaller gewesen sein, aber wer will das denn heute noch sehen? Moderne Kunst meinetwegen, aber dieser Herr Dalí mit seinen kosmischen Antennen auf der Oberlippe, der hat doch einen unangenehmen Hang zu Kommerz und letztlich... Man muss es beim Namen nennen, zum Kitsch. So reden sie, die Gegner des Vorhabens, wohlerzogen, gebildet, vom Standpunkt der Kunst und nichts als der Kunst aus. Da kommt so einer daher, eitel wie ein Spanier, kommt aus einem Land, in das man kaum noch investieren will und behauptet selbst, Investor zu sein. Aber nicht etwa, um hier in Windmühlen zu investieren. Sein Partner heißt auch nicht Sancho Panza, sondern ist... Als Gegenüber ein Geschäftspartner, der ausgemachte Oberbürgermeister einer traditionsreichen Kleinstadt der Stadt der deutschen Klassik. Und das obskure Objekt seiner Begierde ist das Wohnhaus der Herzensdame des deutschen Genies schlechthin. Er will es mit der Kunst dieses spanischen Egozentrikers bestücken. All denen, die sich hier so sehr im Namen der Kunst empören, sei dies mitgegeben. Die moderne Malerei hat im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weitere Gebiete ausgewiesener Nichtkunst für sich erobert. Das schloss die sogenannte Gebrauchskunst der Werbegrafik ein, ebenso wie das Comic, bis hin zur profanen Darstellung von Alltagsgegenständen. Im Zeitalter der Reproduzierbarkeit schickte man seine Kunst bewusst in die Produktion von hohen Auflagen, um diese Serienprodukte zuweilen teuer, sprich kommerziell, auf den Markt zu werfen. Dalí hat den Weg bereitet, um Bereiche für die Kunst zu erobern, die bei Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Tom Wesselmann Pop genannt werden. Bei heutigen Zeitgenossen, wie zum Beispiel dem Amerikaner Jeff Koons oder dem Briten Damien Hirst, heißen sie Trash. Weder Pop noch Trash sind von den Künstlern erfundene Begriffe. Pop bedeutet nichts anderes als gewöhnliche populäre Darstellungsformen und Trash, und damit kommen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, ist das englische Wort für nichts weiter als Kitsch. So, what?